Aber ich möchte gerne Wort Gottes austeilen, dass wir auch auf diese Weise geistliche Nahrung aufnehmen. Und von daher habe ich den Lobpreis heute ein bisschen abgewürgt. Aber wir haben noch viel, viel Zeit, den Herrn zu preisen. Hier und dann in Ewigkeit. Und es ist so schön zu erleben, zu spüren, wie er hier ist. Aber wir müssen auch ausgerüstet sein auf das, wofür wir hier sind, für das, wozu Gott uns bestimmt hat. Und deshalb will ich weitermachen mit den Gaben des Heiligen Geistes. Ich möchte wiederholen, dass die Bibel das Wort Charisma verwendet und das Wort Charis heißt übersetzt Gnade. Also wir sprechen von Gnadengaben, dass durch die Gaben des Geistes die Gnade Gottes spezifisch wird, wirksam wird, zielgerichtet wird, dass sich die Gnade durch die Gaben des Geistes bewegen unter den Gläubigen und dass sie uns für verschiedene Dinge ausrüsten und vorbereiten und fähig machen, damit der große Plan von Gott vorankommt, dass den Mächten und Gewalten die Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also wir sprechen von Gnadengaben, was auch etwas sagt über den Charakter der Gaben. Es geht also hier nicht um das Erbringen einer Leistung. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns das stark verinnerlichen, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben und von uns täglich auch Leistung abgefordert wird. Bei den Geistesgaben ist es Gnade, die sich bewegt. Geistesgaben sind keine besonderen Auszeichnungen vom Herrn für besonders verdiente Christen, sondern der Heilige Geist gibt jedem, der ihn darum bittet. Und wir werden nicht alle Gaben haben, aber ich glaube, dass jeder, der das möchte und den Herrn darum bittet und sich danach ausstreckt, vom Heiligen Geist Gaben bekommen hat und bekommt. Ich möchte heute über die Gabe der Unterscheidung der Geister sprechen, die Gabe gehört zu den drei Gaben von Offenbarung. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit und Unterscheidung der Geister. Hier geht es also um Offenbarung. Diese Gabe wird sehr wichtig sein in den nächsten Jahren, in der nächsten Zukunft, weil es gilt zu unterscheiden. Und schon Jesus hatte seinen Jüngern angekündigt, dass in seinem Namen viele Leute auftreten werden und dass sie sogar in der Lage sein werden, Wunder zu tun und Übernatürliches zu machen. Aber Jesus sagt, das sind nicht alle von mir geschickt. Und es werden Lehren verkündigt, die falsch sind. Und deshalb ist diese Gabe wichtig, Unterscheidung der Geister. Ja, ich würde vorschlagen, in gewisser Weise ist die Gabe der Unterscheidung der Geister eine Form von Erkenntnis oder von einer Wahrnehmung. Und vielleicht so zum Allgemeinen oder als Grundlage, von welchen Geistern redet denn die Bibel überhaupt, wenn wir Geister unterscheiden wollen? Und die Bibel spricht vom Heiligen Geist. Die Bibel spricht von guten Engeln. Die Bibel spricht von gefallenen oder rebellischen Engeln, von Dämonen und bösen Geistern und von dem Geist des Menschen. Das sind 5 Kategorien von Geistern. Und ja, jeder Akt von Unterscheidung ist eine Manifestation dieser Gabe und auch diese Gabe üben wir aus unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Also das ist auch der innewohnende Charakter der Gaben, dass es uns sehr stark abhängig macht vom Heiligen Geist. Und ein paar Bibelstellen, wo wir sehen, dass Unterscheidung von Geistern stattfand. Also zum einen Johannes 1, ab 32, lese ich uns kurz vor. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Also hier kann Johannes der Täufer den Heiligen Geist sehen über Jesus in Form einer Taube. Und das hat Jesus als den Messias legitimiert in dem Moment. Dann noch ein Beispiel, Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist fiel, da steht, es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Hier können die Heiligen oder die Gläubigen den Heiligen Geist in Form von Feuerzungen sehen. Und noch ein paar Beispiele in Bezug auf Engel. Ein Beispiel, wo Jesus im Garten Gethsemane war, Lukas 22, 43. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Oder ein Beispiel, als Maria am Grab war, Johannes 20, ab 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Und als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Also Maria konnte die Engel sehen, die Jünger sahen sie nicht. Ein Beispiel von Paulus, Apostelgeschichte 27, ab 23. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Das war die Situation, wo sie auf dem Schiff in Seenot gerieten und Paulus nimmt es wahr, dass ein Engel Gottes bei ihm ist, der ihm sagte, ihr werdet alle überleben. Dann ein paar Beispiele von Jesus, wo auch ein Stück zum Vorschein kommt, dass die Gabe der Unterscheidung was mit Erkenntnis zu tun hat. Aus Johannes 1, 47. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Also Jesus konnte das wahrnehmen, dass Nathanael ein Mann war, der aufrichtig lebte, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Oder ein Beispiel für, dass Jesus erkannte oder wahrnehmen konnte, dass nicht alles unter seinen Jüngern so super war. Johannes 2, 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Ich glaube, dass sich das stark auf Judas bezieht, dass es ein Hinweis ist, dass Jesus einfach auch Erkenntnis darüber hatte, dass Judas andere Pläne hatte und Gelder beiseite brachte. Und Jesus erkannte den Geist in Judas. Ein Beispiel der Apostel von Petrus, das finden wir Kapitel 8, Vers 20. Das ist diese Situation, wo dieser Simon auch in der Lage sein wollte, Leuten die Hand aufzulegen, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und wollte den Aposteln dafür Geld bringen. Also wollte sie bezahlen, dass sie ihm diese Fähigkeit geben. Und dann Vers 20, Petrus sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, du bist voller bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit. Also Petrus konnte das sehr genau einordnen, diesen Wunsch von Simon, der ja gar nicht so schlecht aussah, dass er eben auch gerne Leuten die Hände auflegen können wollte und dass sie dann den Heiligen Geist empfangen. Und Petrus konnte das unterscheiden, dass in ihm die Motivation dazu nicht gut war, sondern unrein. Und er sagt, ich sehe, dass du voller bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Und ich glaube tatsächlich, dass Leute, die diese Gabe haben, Dinge sehen. Das komme ich dann noch drauf, wenn es so um das praktische Anwenden geht. Und Petrus hat hier gesehen, was mit ihm wirklich los ist. Und Simons Reaktion war, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Also da ist starke Überführung auch als Resultat. Und dann ein Beispiel von Paulus. Apostelgeschichte 14 ab 8. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, da niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Sprach er mit lauter Stimme, stell dich gerade hin auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Also hier sah Paulus Glauben oder einen Geist von Glauben in diesem Mann. Und weil Paulus das erkennen konnte, wusste er, wie er sich verhält, und dieser Mann wurde geheilt. Dann Unterscheidung in Bezug auf böse Geister. Matthäus 9, 32. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmenge wunderte sich und sprach, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Das ist, was Jesus auszeichnete, dass er Macht hatte über Dämonen. Kein anderer Mensch vor ihm, kein Mann Gottes, der in der Bibel vor ihm erwähnt wird, war dazu in der Lage. Deshalb konnte Jesus auch sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen, weil er Macht hatte über böse Geister. Und hier ist ein Beispiel Unterscheidung in Bezug auf böse Geister. Das gibt es noch eins in Matthäus 12, wo es um einen Geist von Blindheit und Taubheit geht. Ab 22, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass er stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Das ist auch ein Beispiel davon, dass Religiosität die absurdesten Erklärungen hervorholt, um nicht der Wahrheit glauben zu müssen. Man hat ja Jesus beschuldigt, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Dann weitere Beispiele, lese ich jetzt nicht unbedingt alle, ist Markus 9, da gibt es auch ein stummer und tauber Geist, der einen Junge besetzt hatte und Jesus ihn befreit. Oder Lukas 13, 11, geht es um einen Geist der Schwäche. Oder ein starkes Beispiel aus Apostelgeschichte 16, da können wir auch einiges davon lernen, ab Vers 16. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Ich denke, dass diese Frau eben aufgrund dieses Wahrsagegeistes sehr präzise Vorhersagen machen konnte. Und wenn sich das über eine Zeit rumspricht, dann gibt es genug Leute, die einfach, wo dann in dem Leben der Leute Dinge eintrafen, jetzt mal völlig dahingestellt, ob positiv oder negativ, aber das, glaube ich, hat diese Art, wie diese Wahrsagerin arbeitet, das sehr populär gemacht und ihr Ansehen sehr gestärkt. Und ich denke, dass sie deshalb großen Gewinn brachte. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren, und er fuhr aus zu derselben Stunde. Und das ist ein sehr starkes Beispiel von Heiligen Geist gewirkter Unterscheidung, weil diese Frau hier die Wahrheit sprach. Sie sagte nichts Falsches. Sie hat gesagt, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und das ist exakt, was die Apostel getan haben. Und ich finde es so stark, dass die Gabe der Unterscheidung uns befähigt, selbst wenn der richtige Wortlaut verwendet wird, zu erkennen, ob die Quelle vom Herrn ist oder nicht. Und das gibt uns auch ein Beispiel, dass nicht immer nur der Heilige Geist Bibelstellen zitiert. Als Jesus versucht wurde, hat der Teufel ihn versucht mit einer Stelle aus dem Psalm. Und er kam zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, kannst du dich hier hinunterstürzen. Und du brauchst nur proklamieren, dass die Engel dich ja dann bewahren, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und das war exakt Wort Gottes. Und Jesus ist da nicht drauf reingefallen und entgegnete ihm mit Wort Gottes aus der Wahrheit. Also das kann uns ein kleines bisschen Angst machen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es für uns wichtig ist, uns mit solchen Dingen zu befassen und dass wir solche Sachen lernen. Rein der richtige Wortlaut oder eine zitierte Schriftstelle bedeutet nicht, das kann nur der Heilige Geist sein und die Quelle kann nur eine reine Quelle sein. Diese Frau sagte absolut die Wahrheiten, war trotzdem eine Wahrsagerin und es kam von einem Wahrsagegeist. Und Paulus hat sich nicht gefürchtet vor diesem Geist. Er konnte erkennen, was es für ein Geist ist. Und er hat gehandelt, obwohl das zur Folge hatte, dass er dann ins Gefängnis kam. Unterscheidung, hier ganz stark, ein ganz starkes Beispiel. Dann möchte ich uns noch ein Beispiel zeigen, oder zwei. Einmal aus Johannes 5. Jede Gabe des Heiligen Geistes, wenn wir sie praktizieren, sie üben, darin wachsen, ist einfach in starker Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Johannes 5 finden wir diese Geschichte, als Jesus an diesen Teich kommt in Bethesda, wo eine Menge krank geworden, es steht hier eine Menge kranker, lahmer, blinder, dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Und als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und er antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn sich das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt schon ein anderer vor mir hinab. Und Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und gehe umher. Und sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. So weit, so gut. Wunderbar. Und dieser Mann folgt dann Jesus. Und dann finden wir Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit ihr nichts Ärgeres widerfahre. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass der Grund für die Krankheit dieses Mannes offensichtlich Sünde war. Weil Jesus sagt, sündige nicht mehr, damit nicht noch was Schlimmeres passiert, als wovon ich dich geheilt habe. In diesem Fall war der Grund für dieses Elend offensichtlich Sünde. Und dann gehen wir zu Johannes 9, also etwas später vom zeitlichen Ablauf her. Und da heilt Jesus einen, der blind ist. Johannes 9, ab 1. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und fragten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Also die Jünger hatten jetzt was gelernt. Da war einer schon ewig an einem Teich, schwer krank, war nicht schnell genug, um ins Wasser zu kommen. Und Jesus sagt ihm, sündige nicht mehr, damit es nicht noch ärger wird als vorher. Und dann war für die Jünger klar, Krankheit liegt an Sünde. Und jetzt waren sie schon irgendwie seelsorgerlich zu Experten geworden und kannten irgendwie auch die Schriften, dass Sünde auch was mit den Vorfahren zu tun hat, bis ins dritte und vierte Glied. Und fragten genau deshalb, Jesus, wer hat gesündigt, dass dieser Mann blind ist? Er oder seine Eltern oder die Vorfahren? Aufgrund des Erlebten an dem Teich kann ich das total nachvollziehen. Und Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Das ist ein starkes Beispiel, dass die Dinge nicht immer gleich laufen und dass es gilt zu unterscheiden von Mal zu Mal, was wird der Heilige Geist jetzt tun? Was hat er jetzt vor? Das finde ich ein sehr starkes Beispiel. Ich glaube, die Gabe der Unterscheidung, wir können darum bitten und der Heilige Geist will sie gerne geben. Aber ich denke, dass wir sie in gewisser Weise üben können oder dass wir einen Teil zu tun haben, um in dieser Gabe wirklich dienen zu können. Und da wollen wir uns mal eine Schriftstelle anschauen aus Hebräer 5. Ich schlage das mal in meiner Bibel auf, weil ich habe hier nur den einen Vers, aber ich denke, wir brauchen ein bisschen mehr Zusammenhang. Also wir sind, Hebräer 5, ich lese mal ab Vers 12. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also das ist eine starke Aufforderung aus dem Wort, dass wir in unserer Reife, in dem Jesus nachfolgen, zunehmen müssen, zunehmen sollen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, obwohl ihr eigentlich reif sein solltet und in der Lage sein solltet, diese ganzen grundsätzlichen Dinge verstanden und verinnerlicht zu haben, seid ihr wieder welche, die irgendwie noch Milch brauchen. Und was Leute auszeichnet, die feste Speise vertragen, diese Übersetzung hier bezeichnet sie mit Erwachsene. Aber hier geht es nicht um Lebensjahre, hier geht es um geistliche Reife. Und hier ist ganz stark hervorgehoben, woher die kommt. Geistliche Reife kommt durch Gewöhnung, geübte Sinne. Und hier, glaube ich, ist der größte Mangel unter den Gläubigen. Wenn wir mit etwas regelmäßigen, permanenten Umgang haben, dann werden wir in dieser Sache geübt und gewöhnt und geschickt. Ich kann mich noch erinnern, in DDR-Zeiten, dass man da in den höheren Schulklassen ja so eine Art UDB-Unterricht hatte, wo man dann so in sozialistischen Betrieben arbeiten musste in der 9., 10. Klasse. Und ich war da mal eine Zeit lang in einem Metallbetrieb und die haben solche Kleinteile zusammengesetzt für Bleistiftspitzmaschinen, die noch mit der Kurbel, wo man oben diese zwei Metallohren hatte, zusammengedrückt, Stift rein, wenn man sie losgelassen hat, ist ein Stift festgeklemmt und dann hat man an der Kurbel gedreht. Ich erkläre das so ausführlich für die Jüngeren, ne? Weil, weiß nicht, wer heute noch einen Bleistift spitzt. Und Matthias kann sowas mitbringen, okay. Und dieses Metallteil, wo man die oben die zwei Ohren zusammengedrückt hat, dass die drei Backen innen auseinanderfahren, die den Stift einklemmen, die wurden dort zusammengesetzt. Und das war so eine kleine Vorrichtung, da mussten drei kleine Federn eingesetzt werden und dann die drei kleine Teile und dann der Deckel drauf und drei kleine Schrauben. Und wenn man da ganz neu war, hat man dafür jedes Teil lange gebraucht, weil das eben mit speziell diesen Bewegungen man nicht so geschickt war. Hat man das dann schon mehrere Stunden getan oder über Wochen mehrere Male, dann wurde man da immer schneller. Und so war das ein Riesenunterschied. Wer dort ganz neu an diese Station kam, der hat eben viel, viel weniger Teile zusammensetzen können, wie jemand, der schon öfter saß. Einfach durch Gewöhnung geübt. Aufs Geistliche übertragen bedeutet das, wir brauchen Gewöhnung, gewohnter Umgang mit dem Wort. Und der gewohnte Umgang mit dem Wort Gottes gibt uns geübte Sinne. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist uns die Gabe der Unterscheidung gibt, dann braucht er in uns die geübten Sinne. Manche Leute stellen sich Geistesgaben so vor, dass das so wahrsagermäßig irgendwas von irgendwoher in unseren Kopf fällt und wir dann irgendwie völlig anders irgendwas können, was wir vorher noch nie konnten. Und die Unterscheidung funktioniert sehr oft so, dass das, was wir wahrnehmen, im Vergleich in unseren Gedanken, in unseren Sinnen gesetzt wird mit dem, mit was unsere Sinne geübt sind. Und das ist leider eine Tatsache, dass regelmäßiger Umgang mit dem Wort ist ein großer Mangel unter den Gläubigen. Und deshalb ist einfach nur eine logische Folge davon, ist die Unterscheidung so gering. Und man kann den Gläubigen nahezu alles erzählen, wenn man nur überzeugend genug ist. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich hatte vor einigen Wochen ein Telefonat in einer ganz anderen Ecke von Deutschland. Da wurde in einer Gemeinde gelehrt, dass alle Gemeindemitglieder ihre Erstgeburt, also ihre erste Tochter oder ihren ersten Sohn, gemäß einer Schriftstelle aus dem Alten Testament, wo Jesus das seinem Volk anweist, dass man die Erstgeburt freikaufen muss. Und darüber wurde gelehrt. Und es wurde, denke ich, da sehr starker Druck aufgebaut, dass dann eben nahezu jede Familie einen sehr großen Betrag in die Gemeinde gespendet hat. Einfach angeleitet aus dieser Passage. Moses sagt damals sein Volk, dass die ganzen Erstlinge ihm gehören, die Erstlinge des Feldes, die Früchte und auch die Erstgeburt. Aber Gott wollte nicht, dass die ersten geborenen Kinder ihm geopfert oder getötet werden. Und dafür musste stellvertretend eine Gabe gegeben werden, um das erstgeborene Kind da auszulösen. Könnt ihr nachlesen im Mose. Und das wurde in einer Gemeinde gelehrt. Und dann wurde gelehrt, dass das Auslösen der Erstgeburt natürlich eine Spende in Form von Geld ist an die Gemeinde. Und das hat die ganze Gemeinde weitestgehend getan. Was noch damit einherging, dass niemand wusste, wofür die Gelder verwendet werden. Und das kam noch zusammen damit, dass eine Frau als Prophetin dort auftrat und das noch mit, aus meiner Sicht, falschen Prophetien verstärkt hat. Und die Leute, die mir das erzählten, waren so erschüttert darüber, dass ja, diese Lehre wurde so gegeben, wurde angenommen. Ja, und auf diese Art und Weise erreichte man, dass ein großes Opfer an Geld zusammenkam. Wenn jetzt die Mehrheit der Leute in dieser Gemeinde durch Gewöhnung geübte Sinne gehabt hätten, dann hätte während der Predigt, hätten permanent Schriftstellen aufklappen müssen in unserem Karteikasten im Hinterstübchen, die uns einfach sagen, was ist alter Bund, was ist neuer Bund. Warum hat Mose diese Gesetze bekommen und wieso gilt das heute für uns nicht? Wenn man geübte Sinne hat, dann müssen sofort aus dem Hebräerbrief Stellen ankommen in unseren Gedanken, dass der alte Bund dem Verschwinden nahe ist, dass es einen neuen Bund gibt, dass Jesus das vollkommene Opfer gebracht hat, dass es nie wieder ein Opfer braucht. All diese Stellen, zack, 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 müssten bei jedem dritten Satz sofort aufleuchten. Und am Ende würde die ganze Versammlung dem Prediger sagen, du, das entspricht alles nicht dem vollen Wort Gottes. Das ist eine Lehre, aufgebaut auf einer Stelle und damit wird es zu einer Irrlehre. Immer wenn eine einzelne Wahrheit aus dem Wort überhöht wird, wird es eine Irrlehre. Abgesehen davon, dass man so finanziell Leute unheimlich ausnehmen kann, ist das ein Beispiel, was an finsteren Dingen geschehen kann, wenn diese Gabe fehlt. Und der Heilige Geist muss also etwas haben in uns, wo er andocken kann. Es muss in uns, müssen die Dateien da sein, um uns zu zeigen, das ist die ganze Wahrheit. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Die Summe des Wortes. Leider ist das wirklich so passiert. Und ich empfinde das sehr, sehr tragisch, weil das viel Schaden im Reich Gottes anrichtet, der vermieden würde, wenn die Gläubigen in den Gaben des Geistes stärker wären. Also ich lese nochmal diesen Vers. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also das, glaube ich, ist eine praktische Voraussetzung. Wer das sehr im Herzen hat und sagt, ja Herr, ich möchte diese Gabe haben, ich möchte in der Lage sein zu unterscheiden, ich möchte auch gerne anderen damit dienen, dann glaube ich, ist das eine starke und gute Vorbereitung darauf, dass man gewöhnte Sinne hat. Wie wenn man stundenlang diese Spitzmaschine zusammengebaut hat, wird man wesentlich schneller und flinker sein, als jemand, der das zum ersten Mal in die Hand nimmt. Dann glaube ich, dass der Heilige Geist Dinge zeigt, wie wir es gesehen haben bei Petrus, dass er Sachen sehen konnte. Wir hatten das auch gelesen, als Jesus auf Nathanael traf, da sagt Jesus zu ihm, oder es steht geschrieben, Jesus sah den Nathanael. Das kann sein, dass wir, wenn es um böse Geister geht Und ich denke nicht, dass die unbedingt wir die genau kategorisieren müssen, sind das gefallene Engel oder sind es Dämonen oder ist das dasselbe? Ich denke, das ist gar nicht so wichtig. Aber wenn wir gezeigt bekommen, es geht um böse Geister, kann es sein, dass wir das in Form von Tieren wahrnehmen oder Tiere sehen, die einfach hässlich oder unschön anzuschauen sind. Oder wir können angenehme Dinge sehen, die vielleicht jemand, der an der Gabe nicht so agiert, nicht sehen kann. Also Johannes hat zum Beispiel den Heiligen Geist gesehen in Form einer Taube, der auf Jesus kam. Oder in der Offenbarung gibt es auch eine Stelle, wo unreine Geister verglichen oder beschrieben werden als Frösche. Oder man kann irgendwie hier so in der Morgengegend wahrnehmen, dass man es mit unreinen Geistern zu tun hat. Manchmal trifft man mit jemandem zusammen und man nimmt einfach eine extreme Unreinheit wahr. Man kann einfach irgendwie Eigenschaften vom Satan spüren in einer Person. Und wenn es um diese Übung des Ganzen geht, glaube ich, geht es vor allem darum, dass wir diese Wahrnehmungen richtig deuten lernen. Ich denke, dass einige von uns ab und zu solche Sachen wahrnehmen. Und in der Gabe geht es jetzt darum, diese Wahrnehmung richtig zu deuten und richtig damit umzugehen. Ich denke, die Gefahr in dieser Gabe ist ein kleines bisschen, dass es umkippen kann in Wahrsagerei. Aber wir wollen ja nicht aus Angst vor Fehlern oder Gefahren irgendwie die Gaben beiseite legen. Und wir brauchen diese Gabe. Wir brauchen das unbedingt, dass wir in der Lage sind, selbst wenn die reine Wahrheit gesprochen wird, wie von dieser Wahrsagerin, zu erkennen, das ist nicht von Gott. Und Paulus sagt ganz klar, nach ein paar Tagen wurde er unwillig. Kann ich mir gut vorstellen, fahre aus. Und wenn die Bibel sagt, dass da großer Gewinn war, dann denke ich mal, dass es die Leute, für die sie gearbeitet hat, waren richtig reich. Und das hatte ja dann zur Folge, dass dort eine massive Verfolgung anfing und letzten Endes landete Paulus dafür im Gefängnis. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich das ausrechnen konnte, dass das so endet und hat trotzdem so gehandelt. Also, diese drei Grundlagen, durch Gewöhnung geübte Sinne, Lesen des Wortes und das an verschiedensten Stellen, so dass wir, wenn wir etwas hören, etwas erleben, der Heilige Geist in uns Schriftstellen aktivieren kann, die über ein Thema die ganze Wahrheit offenbaren. Diese Stelle steht im Psalm 160, Vers 119, glaube ich. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und das ist bei jedem Thema wichtig. Wenn ihr irgendwelche Irrlehren untersucht, die jemals irgendwann gelehrt wurden oder gewachsen sind, ihr werdet immer ein charakteristisches Merkmal sehen, dass eine Wahrheit des Wortes überhöht wurde und dafür andere in den Hintergrund rücken. Das ist immer der Charakter einer Irrlehre. Immer nur eine Seite einer Medaille betont. Und wir brauchen diese Gabe mehr als jemals zuvor. In der Zuspitzung des ganzen geistlichen Konfliktes, der stattfindet zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis, wird es auch ein Ansteigen der übernatürlichen Phänomene geben. Und wir werden Zeichen und Wunder erleben, die Jesus tut in unserer Mitte und die er durch uns tut. Wir werden Heilungen sehen, Befreiungen. Wir werden sehen, dass durch Menschen, durch die Gabe von Wunderwirkungen, echte Wunder geschehen, noch viel mehr als bisher. Und es wird genauso ein Anstieg und ein Zuwachs geben, auch von übernatürlichen Phänomenen, die eindeutig von dämonischen Kräften erzeugt werden. Wir können immer im Alten Testament exakte Erlebnisse als Lehre und prophetische Vorausschau nehmen für uns. Und ihr erinnert euch, als Aaron und Mose vor dem Pharao gingen, um ihm aufzufordern, das Volk ziehen zu lassen, da hat Aaron ja seinen richtig coolen Trick dort eingesetzt, den ich schon extrem furchteinflößend finde, dass einer einen Stock hinschmeißt und da wird zur Schlange. Und dasselbe wieder rückwärts. Also ich finde das richtig krass. Stell dich das mal vor, das würde hier einer machen. Also da weißt du, da ist irgendwas dahinter. Und die Wahrsagerpriester machten dasselbe. Also das zeigt mir natürliche Dinge, übernatürliche Dinge oder Wunder oder Phänomene wird es also auch aus dem Reich der Finsternis geben und auch das wird zunehmen und wir müssen unterscheiden, müssen dazu in der Lage sein. Deshalb will ich einfach euch Geschmack machen, dass wir diese Gabe haben unter uns. Ich fand es so schön, dass er dann der zur Schlange gewordene Stab Aarons die anderen Schlangen gefressen hatte. Damit war dann wieder klar, wer der Herr ist. Sehr schön. Also wir werden auch Situationen erleben. Ich glaube, dass wir in Situationen kommen werden, wo das auch darum geht, wo übernatürliche Kräfte wirken. Und in diesem Konflikt zwischen Mose und Pharao können wir sehen, dass der Pharao überhaupt nicht schwer beeindruckt war davon, dass Aaron das konnte, weil er einfach von Zauberern und Wahrsagerpriestern umgeben war, die auch sich mit übernatürlichen Umgaben und solche Dinge auch konnten. Insofern, ja, diese Gabe wird an Bedeutung gewinnen. Es wird wichtig sein für den Bau der Gemeinde, dass wir unterscheiden können. Was kommt wirklich vom Herrn? Und dass so bisherige Kriterien, die, ja, die irgendwie häufig angewendet werden oder die so als der Gradmesser gelten, dass wenn ein Prediger oder ein Mann oder eine Frau in der Lage ist, viele Menschen zu sammeln, dass man dann automatisch davon ausgeht, das muss Gott sein. Das ist irgendwie heute ein allgemein anerkanntes Kriterium und das ist aber nach dem Wort Gottes nicht. Es gibt eine Passage in der Apostelgeschichte, wo sie Gamaliel, ihren super Oberschriftgelehrten, fragten, wie das ist mit Jesus und so. Und er sagt, ja, da gab es schon mal eine riesen Zusammenrottung und unter dem und dem und das ist alles kaputt gegangen und deshalb lasst uns doch warten, was passiert. Aber das ist ein Hinweis darauf, das kann nicht das einzige Kriterium sein. Jemand ist in der Lage, große Hallen zu füllen und vielleicht passiert da noch irgendwas Übernatürliches und vielleicht ist auch die Atmosphäre total gut. Das reicht nicht aus zum Unterscheiden. Das reicht nicht aus. Durch Gewöhnung geübte Sinne. Ich möchte uns ganz neu Geschmack machen, das Wort Gottes in uns aufzunehmen und damit umzugehen und zu studieren. Was sagt die Bibel über das oder über das oder über das? Was sind die Aussagen? Was ist die Summe der Wahrheit über dieses Thema oder über dieses Thema? Und das kann der Heilige Geist dann nehmen, um in uns ganz bestimmte Dinge wach zu machen, wo wir sehen, aha, ja, so ist das. Genau. Also ich sage immer, es gibt so einen Geigerzähler, der dann anfängt zu ticken. Und ich kann das so hier in der Magengegend irgendwie fühlen, wenn sich was komisch anfühlt. Für Leute, die richtig Dinge sehen, wie Tiere oder Gestalten, glaube ich, ist es wichtig, damit das Ganze gesund wächst und sich gesund entwickeln kann, dass das nicht zu irgendeiner Art Hobby wird, wo man eben irgendwelche Dämonen sehen kann, was die anderen ja nicht sehen können. Also man muss das nicht unterdrücken, aber es ist wirklich wichtig, dass bei dieser Gabe die Wahrheiten des geschriebenen Wortes wirklich die Basis bleiben und das Zentrum. Und das live wahrgenommene System in jedem Falle unterordnet. Das halte ich für sehr wichtig. Und dass das nicht zu einer Art Hobby wird, dass wir, ich sag's mal einfach ausgedrückt, hinter jedem besenstillen Dämonen lächeln sehen. Ich habe solche Leute schon kennengelernt und mit denen ist es echt anstrengend, zusammen zu sein. Weil es passieren manchmal negative Dinge, wo ich mal salopp sage, Dämonen überhaupt nicht dafür können. Wo einfach nur Dummheit im Spiel ist. Also nicht das so übergeistlich angehen, sondern ganz nüchtern. Wir können Dinge sehen, können Dinge wahrnehmen, haben ein Gefühl, also mir geht es so, dass ich das sogar körperlich fühlen kann, aber das ist nicht auf dem Thron, sondern das verarbeiten wir durch unsere Wahrheitsgewöhnungsmaschine. Und nur was dort hinten rauskommt, das ist dann Wahrheit. Das ist ganz wichtig. nicht ohne, dass das durch den Filter Wort Gottes und geschriebene Wahrheit durchgeht, da Dinge irgendwie loslassen. Und da, ich glaube, jede Gabe geübt werden muss, ja, können und sollen wir den Mut haben, uns auch darin zu üben. Und so wie das bei Prophetie ist oder bei Auslegung von Sprachen, wenn wir uns in solchen Dingen bewegen, wir geben uns gegenseitig ganz viel Freiheit, dass wir da was Falsches erzählen dürfen und was Verkehrtes sagen können. Und wenn wir etwas sagen, dass wir einfach vorsichtig sind mit unseren Formulierungen und sagen, also irgendwie, ich habe irgendwas gesehen, das war ungefähr so und so, da müssen wir mal beten oder wir prüfen das mal oder was sagt denn ihr? Ich denke, das ist hier irgendwie schräg oder das ist nicht gut. Das gibt immer Raum, dass alle da auch nachdenken können, dass alle auch mitbeten können, mit auf den Heiligen Geist hören können und dadurch sich das eben kreiert, was richtig ist. Es wird immer schwierig, wenn jemand in einer Gabe Dinge in den Raum stellt mit ganz großem Gewicht und der Herr hat gesprochen, so ist das, zack. Weil dann braucht es Leute, wenn es nicht richtig war, die den Mut haben zu sagen, nein, das war nicht der Herr. Und dann schwebt immer dieses Schwert, dann ist derjenige vielleicht ganz sehr beleidigt. Oder dann kommt wieder diese alttestamentliche Sichtweise von Prophetie, wo ja auf Propheten die Todesstrafe stand, wenn sie falsch prophezeit haben. Und das wollen wir jetzt auch nicht, dass dann jemand gleich ein falscher Prophet ist. Wir kommen noch zu dieser Gabe ausführlich. Prophetie im Neuen Testament und als Geistesgabe prophetische Wörter geben zu können, ist nicht vergleichbar mit dem Amt der Propheten im Alten Testament. Weil der große Unterschied ist, dass die Propheten im Alten Bund haben in einer Reinheit und Klarheit Gott wahrgenommen, wie wir es uns, denke ich, nicht vorstellen können. Und wenn die was anderes gesagt haben, als was Gott gesagt hat, war das absolut mutwillig. Und dem hat Gott einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, wehe dir, wenn du, obwohl du genau weißt, was ich gesagt habe, irgendwas anderes erzählst. Die Gabe von Prophetie im neuen Bund ist so, dass der Heilige Geist jeden einen kleinen Teil gibt. Und ich glaube, dass es normal ist, dass wir das so schemenhaft, so nebulös wahrnehmen. Und dass in unseren Prophetien viel Wahrheit ist und einige Eigenanteile. Und jeder andere muss die Freiheit haben, die Eigenanteile raussortieren zu dürfen. Und die Eigenanteile sind stark verbunden mit dem, was wir selber erleben, mit unserer eigenen Prägung, mit unserer Kultur. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. Und wer geübter ist, denke ich, wird der Reinheitsgrad auch höher bei Prophetie. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, an der Stelle kann ich irgendwie nicht damit anfangen oder das war irgendwie nicht vom Heiligen Geist, dann bedeutet das nicht, dieser Mensch ist ein falscher Prophet und dann kann man jetzt gleich mal rausgehen und den steinigen. Weil da würden wir eine Schriftstelle finden, die das rechtfertigen würde. Versteht ihr? Und so ist es, glaube ich, mit Unterscheidung auch. Also ich bin ganz sicher, ich weiß einfach, wir haben einige Leute unter uns, die in diesem Bereich eigentlich schon stark sind und unterscheiden können, Dinge wahrnehmen. Und irgendwie möchte ich vor allem den Mut machen, das mehr zu sagen. Aber allen die Freiheit zu geben, damit einverstanden sein oder auch nicht. Und ja, und dann kann sowas gesund wachsen. Und dann kann der Herr durch diese Gabe sehr, sehr viel Segen freisetzen. Gut, vielleicht bis hierhin. Ja, dann würde ich einfach ermuntern, wie wir es auch schon zuletzt gemacht haben, wer gerne in dieser Gabe wachsen möchte und sagt, ich will gerne mehr Unterscheidung haben. Ich möchte gerne geübte geistliche Sinne. Ich will im Wort lesen. Es soll in mir ein Schatz sein, auf den der Heilige Geist zugreifen kann. Eine Festplatte, eine Datei, die er verwenden kann. Ich möchte gerne meinen Geschwistern so dienen, dass wir jetzt den Heiligen Geist darum bitten, für die, die das möchten. Also wer speziell in dieser Gabe wachsen möchte, diese Gabe empfangen möchte, bitte ich aufzustehen und dann würde ich kurz beten. Heiliger Geist, wir wollen dich auch heute dafür ehren, dass du wunderbare Gaben gibst und dass du das alles gibst zum Erbauen, zum Ermutigen, zum Stärken der Gemeinde. Und Herr, wir danken dir heute Morgen besonders für diese Gabe der Unterscheidung, dass du uns nicht in diese Situationen einfach kommen lässt und wir dann nicht wissen, ja, war das jetzt vom Herrn oder ist das vom Feind, sondern dass du uns Ausrüstung gibst, dass wir bestehen können, dass wir Wahrheit erkennen können. Dass wir erkennen können bei einer Sache, ist das von dir oder nicht? Danke, Heiliger Geist, für diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Und danke, Jesus, dass du auch darin in vollkommener Weise gedient hast. Und du hast Kranke geheilt, du hast bei Kranken Dämonen ausgetrieben. Bei Kranken war die Ursache Sünde, bei anderen nicht. Und du konntest das alles voneinander unterscheiden, Jesus. Und das ist so stark. Du hast immer das getan, was du vom Vater gesehen hast. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du jetzt all den Geschwistern, die hier stehen, diese Gabe gibst und dass du uns darin wachsen lässt, dass wir unterscheiden können, dass deine Gemeinde bewahrt wird vor falschen Lehren, vor falschen Wegen und dass einfach der ganze Segen freigesetzt wird durch diese Gabe. Ich danke dir, dass wir sehen in deinem Wort, durch die Fähigkeit von dir, Herr, zu unterscheiden, wurde Prophetie von Wahrsagerei getrennt. Und durch Petrus hast du verhindert, dass das Handauflegen und das Heiligen Geist empfangen verunreinigt wurde von einem Zauberer. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du dadurch, dass Petrus das erkennen konnte, hast du verhindert, dass so was Kostbares verdorben wurde. Und darum bitten wir dich heute, dass du uns diese Gabe gibst und helf uns, nimm uns an die Hand, Heiliger Geist, dass wir lernen, das zu deuten, was wir wahrnehmen von dir, dass sich die Bilder aufklaren. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du uns große Freiheit schenkst, dass wir das in unserer Gemeinschaft üben können, dass wir uns darüber austauschen können, dass wir in dem lernen und wachsen. Und ich danke dir schon jetzt dafür, Jesus, für all das Gute, was du bereit hast. Wir wollen dir sagen, Herr, wir schätzen deinen guten Heiligen Geist und all seine Gaben. Wir schätzen das sehr und wir brauchen das. Und wir sehen, wir werden ohne dem nicht bestehen. Danke dafür, dass du das gibst, Herr. Amen. Amen.